Ja, lasset uns anbeten den König. Friedemann, als du es erzählt hast vom Weihnachtsmarkt, habe ich mir gedacht, wie wäre denn das, wenn Jesus mit dir über den Weihnachtsmarkt gegangen wäre? Die schönen Lieder. Ja, wer hört zu? Was gibt es am jeden zweiten Stand? Glühwein. Das ist doch fast so, wie das Oktoberfest ist nicht genug. Jetzt muss man an Weihnachten sich betrinken bei christlichen Liedern. Wie wäre es, wenn er durch die Königstraße gehen würde? Wie schön geschmückt aus den Lautsprechern Weihnachtsmusik. Was machen die Leute? Also ich finde es traurig. Ich finde es sehr, sehr traurig. Lasset uns den König anbeten. Also ich sage das auch, um ein bisschen Verständnis für meinen Text heute Morgen für euch zu haben. Ja, das Wort Gottes ist nicht so besinnlich. Es ist einfach klar und hart. Ich will mit euch gehen in das Matthäusevangelium, da am Ende des 23. Kapitels. Also natürlich, Matthäus redet zu den Juden und Jesus sagt da: Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten, steinigst die, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne versammeln ihre Küchlein unter die Flügel. Ihr habt nicht gewollt. Ihr habt meine Lieder gehört, ihr habt meine Botschaft gehört, ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus soll euch Wüste gelassen werden. Denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht: Gelobt seid ihr, da kommt im Namen des Herrn. Advent. Ja, wir warten auf die Ankunft. Wir warten auf Jesus. Advent. Das ist die Zeit hier. Das können wir noch ein Stückchen weiterlesen. Und Jesus ging hinweg von dem Tempel und seine Jünger traten zu ihm und zeigten ihm des Tempels Gebäude. Gerade hat er ihnen was ganz Dramatisches gesagt. Und wir sind die Menschen, die sagen: Ach, guck mal, wie schön dieses Gebäude, wie geschmückt, wie herrlich es dasteht, dieser Tempel. Was sagt Jesus? Jesus sprach zu ihnen: Seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Und als er auf dem Ölberge saß, traten zu ihm seine Jünger besonders und sprachen: Sag uns, wann wird das geschehen? Und welches wird das Zeichen sein deiner Zukunft und der Weltende? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Denn es werden viele kommen und meinen Namen sagen: Ich bin Christus. Und werden viele euch und werden viele verführen. Ihr werdet hören Kriege und Geschrei von Kriegen. Sehet zu und erschrecket nicht. Das muss zum ersten alles geschehen, aber es ist noch nicht das Ende da. Denn es wird sich empören ein Volk über das andere und ein Königreich über das andere und werden sein Pestilenz und teure Zeit und Erdbeben hin und wieder. Da wird sich allererst die Not anheben. Alsdann werden sie euch überantworten in Trübsal und werden euch töten. Und ihr müsst gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Dann werden sich viele ärgern und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und dieweil die Ungerechtigkeit wieder überhand nehmen, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig. Und es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zu einem Zeugnis über alle Völker, und dann wird das Ende kommen. Deshalb habe ich mich entschuldigt. Was für ein Text heute am zweiten Advent. Also, mir geht es so, ich empfinde das wie so eine kalte Dusche. Und ich denke, so müssen das die Jünger auch empfunden haben. Weil irgendwie die Sätze, die haben so nicht gepasst zu ihrer Begeisterung über den tollen Tempel, den sie gesehen haben. Und sie passte auch irgendwie ja nicht so zu dieser Adventsstimmung, die herrscht. Da denkt man doch eher so an etwas Gemütliches, an Kerzen, ja, an den Duft von Zimt und Nelken, einfach an eine schöne Atmosphäre, vielleicht ein Kamin brennt, wenn man einen hat. Aber Gottes Botschaft ist nie kuschelig. Und auch die von heute Morgen nicht, ist gar nicht gemütlich. Das kann einen kurz mal irritieren. Also ich denke, Gott ist so wichtig, dass wir nicht irgendwie so dahinlaufen. Er will uns rütteln und dann ist es halt manchmal ein bisschen herb. Gottes Wort, das will uns einfach für die Realität ja wachrütteln. Sogar in Friedemanns Wort, Jesaja 9, heute Morgen, wurde vom Gericht geredet. Wir müssen wach durch unser Leben gehen. Ich habe es am Anfang gesagt, natürlich spricht Matthäus und auch das hier Jesus zu den Juden, aber darin steckt auch eine Botschaft für uns und die wollen wir darin finden. So, auch wenn es uns geht, vielleicht wie den Jüngern, als sie diese Botschaft hören, die ja voller Freude und Begeisterung, dieser Tempel, der muss prächtig ausgesehen haben, große Quader, vergoldet, also wie die Königstraße, prächtig hat es ausgesehen. Und sie sagen da, ja Jesus, Mensch, guck das mal an, wie herrlich, wie toll, ja genial. Mir kommt so vor, dass es in unserer Weihnachtszeit oft so ist. Also je weiter weg, umso verrückter. Also ich war in Singapur, das ist ja unglaublich. Also allein was der Strom kostet, was die da alles befeuern. Oder in Amerika, da gibt es ja Leute, die ihr Haus mit, ich weiß nicht, Millionen von Birnen beleuchten, was es alles gibt. Also unglaublich. Aber die Frage ist doch, was steckt dahinter? Was steckt denn wirklich drin? Und Jesus reißt seine Jünger aus dieser verträumten Stimmung raus und sprach, seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier kein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Ja, das war eine kalte Dusche für die Jünger, aber ja, vielleicht für uns auch. Womit haben die sich beschäftigt? Mit dem Vergänglichen, mit dem Äußerlichen, mit dem äußeren Schein, anstatt sich mit dem Ewigen zu beschäftigen. Der Tempel, der ist doch nur eine leere Hülle, ein Gebäude. Was hat Jesus kurz vor diesen Versen gesagt? Ich bin gekommen, ihr habt mich nicht angenommen. Was nutzt dann die schöne, leere Hülle? Sie haben ihn nicht angenommen als Sohn Gottes. Ich fürchte, dass ein Großteil der Christenheit heute eine leere Hülle geworden ist. Da muss man einfach nur mal so eine Probe machen, draufdrücken und gucken, wie groß ist denn das Dazustehen, das Dabeisein? Eine leere Hülle. So wie es an Weihnachten vielen gar nicht mehr um Weihnachten geht. Eine leere Hülle ist es geworden. Jetzt dadurch, dass Jesus diese provozierende, provokante Bemerkung macht mit dem Tempel, ja, das ruft eine Reaktion hervor. Und ich denke, das will Gott, das will die Bibel an uns, dass wir uns auch daran reiben, dass wir uns provozieren lassen, dass das Fragen in uns heraufruft. Ja, jetzt ist die Adventszeit, es ist die Wartezeit auf Jesus. Und die Jünger fragen nach der Wiederkunft, nach dem Ende, wenn der sagt, ja, alles wird zerstört werden. Was heißt es eigentlich, Wiederkunft? Wir sagen Advent. Sag uns, wann wird es geschehen? Was werden die Zeichen sein für das Ende der Welt? Was heißt das, dass du wiederkommst? Was heißt es Ankunft? Wie wird es aussehen? Woran wird man das erkennen? Und das finde ich ja toll, wenn wir das lesen in diesem Text, die Fragen, wann wird es sein? Jesus antwortet nicht. Es geht mir manchmal so in meinen Gebeten, es geht mir manchmal so, dass ich wünsche mir eine Antwort auf etwas und sie kommt nicht. Und ich lese in der Bibel und ich lerne etwas anderes. Und hier auch Jesus, er gibt nicht auf alles eine Antwort. Es ist uns nicht gegeben, auf alles eine Antwort zu haben. Aber eines wird klar, Jesus ist eben nicht nur das süße Kindlein in der Krippe. Aber Jesus ist auch nicht nur der Heiland am Kreuz und der Sieger am Ostermorgen, er ist auch der, der am Ende der Welt kommt. Das Gericht, der dieser Welt ein Ende setzt, damit dann danach die Verheißung, das Gute beginnen kann. Aber wann das sein wird, hat er nicht geantwortet. Es ist einfach offen. Also, wenn es damals schon so diese Gesellschaft wie heute gegeben hätte, es kommt mir so vor, als Jesus gesagt hätte, kein Kommentar. Das müsst ihr nicht wissen, kein Kommentar. Aber es gibt Zeichen, die anzeigen, dass diese Welt sich dem Ende neigt und dass das Kommen Jesu näher rückt. Und Jesus nennt uns hier Zeichen. Und die wollen wir uns anschauen, diese Zeichen, weil das nicht nur für damals gilt. Das war das, was ich gesagt habe. Ich denke, da steckt auch etwas für uns drin. Das erste Zeichen, das Jesus nennt, ist, er sagt, der Tempel wird zerstört werden. Und tatsächlich, 70 nach Christus, ist dieser Tempel dem Erdboden gleichgemacht worden. Die Römer haben den jüdischen Aufstand niedergeschlagen mit Gewalt. Die haben Jerusalem erobert, sie haben den Tempel eingenommen und sie haben ihn zerstört. Ja, es war der Tempel Gottes, aber offensichtlich ist Gott das Äußerliche nicht wichtig, nicht wert. Gott beschützt es, diese Heiligtümer, nicht. Und schon gar nicht, wenn sich das Volk von ihm abwendet und ihn und seinen Sohn nicht ernst nimmt. Und es war ja schon zur Zeiten Jesu das Tragische, dass auch dieser Tempel missbraucht worden ist. Wir wissen die Geschichte von der Tempelreinigung Jesu, wo er sagt, was habt ihr denn aus diesem Tempel gemacht, dem ihr nach mir suchen sollt? Gott schont diese Heiligtümer der Menschen nicht. Wenn wir die Geschichte anschauen, dann hat es immer wieder gegeben, wie viele Kirchen haben gebrannt und sind zerstört worden, dem Erdboden gleichgemacht haben. Gebäude, die Menschen etwas bedeutet haben, die Heiligtümer waren, die geprägt waren von Verehrung, sie sind zerstört worden. So wie der Tempel immer wieder in der Geschichte. Als zweites Zeichen, und es hat auch eine solche Dimension, spricht er von Kriegen, politischem Chaos, Naturkatastrophen und Hungersnöten. Und auch hier berichtet die Bibel, wie das schon losgeht zu Zeiten der Gemeinde in Jerusalem. In der Apostelgeschichte lesen wir das. Die Gemeinde in Jerusalem, sie leidet Hunger. Und es muss ein Notopfer gesammelt werden in anderen Gemeinden, damit die was zum Essen haben. Und dann 66 nach Christus bricht der jüdische Krieg aus und die ersten Christen erfahren es am eigenen Leib, Hungersnöte und Krieg. Ja, und wie geht es weiter? Wie ist es weitergegangen in der Geschichte mit Christen, die im Sudan leben? Wie war das mit diesen schlimmen Erdbeben in Japan? Wie geht es den Christen im Osten, in der Ukraine? Zeiten der Hungersnöte, Kriege, politischer Chaos, es hat nicht aufgehört seitdem. Und so hat auch Jakobus eine Warnung an uns, Jakobus 4, 1 und 2. Woher kommt Streit und Krieg unter euch? Kommt es nicht daher aus euren Wollüsten, die da streiten in euren Gliedern? Ihr seid begierig und erlangt es damit nicht. Ihr hasset und neidet und gewinnt damit nichts. Ihr streitet und krieget. Ihr habt nicht, darum, dass ihr nicht bittet. Dann das dritte Zeichen, das Jesu nennt, ist die Verführung. Das sagt er so also auf die Frage, wann es kommt, dass Verführer kommen, das Auftreten von vielen falschen Propheten, von Menschen, die sich anmaßen, dass sie uns die Wahrheit sagen und das Glück bringen. Das gab es schon zu Zeiten von Jesus. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dann lesen wir dort von einer Sitzung des Hohen Rates, wo berichtet wird, dass die Ratsmitglieder miteinander diskutieren, wie sollen wir denn jetzt mit dieser neuen Sekte, diesen Christen, umgehen? Und der Rabbi Gamaliel, der sagt, schaut euch doch die Bewegungen an, die es überall gibt. Da gibt es den Teudas, der auftrat und sagte, ich bin der Messias. Und seine Bewegung ist im Sande verlaufen. Da gab es den Judas, der auftrete und sagte, ich bin der Messias. Und seine Bewegung ist im Sande verlaufen. Jetzt kommt dieser Jesus, lasst uns sehen, ob auch das im Sande verläuft oder ob Gott sich dazu stellt, Apostelgeschichte 5. Und so gab es überall und damals auch Leute, die von sich behauptet haben, dass sie die Heilsbotschaft bringen. Damals wie heute. Im Lauf der Geschichte, wie oft sind Menschen aufgetreten, die das von sich behauptet haben. Ich habe die Botschaft. Ich bin der Richtige. Ich weiß es ganz genau, bis in unserer Zeit. Und immer wieder sehen wir solche Leute aufstehen, die sich gebärden, als ob durch sie das Heil kommt. Die Bibel warnt ausdrücklich, dass wir uns da verführen lassen. 1. Johannes 4,1, ihr Lieben, glaubt nicht einem jeglichen Geist, sondern prüfet die Geister, ob sie von Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in der Welt. Da dürfen wir nicht leichtgläubig sein. Dafür haben wir die Bibel, dass wir es prüfen und nur das Geprüfte behalten. Das vierte Zeichen, Jesus sagt, und es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zu einem Zeugnis über alle Völker, und dann wird das Ende kommen. Wie ging es denn los? Wir lesen den Römerbrief freitags, der Paulus, das war sein Ziel, dieses Evangelium in die Welt zu tragen, zu denen, die es nicht gehört haben. Aber um 54 nach Christus besteigt Nero den Thron, und die Christenverfolgung wird stark. Aber gleichzeitig breitet sich das Christentum aus bis in alle Ecken des damaligen Kulturraums. Und bis heute setzt sich das fort. Christen werden verfolgt im Sudan, in China und anderswo. Und gleichzeitig breitet sich das Evangelium weiter aus. Gerade wenn man nach China schaut, an Weihnachten habe ich gehört, kommt der Chang, mit dem kann man ja darüber reden. Friedemann hat ja erzählt, dass diese Gemeinde verboten wurde, dass die sich im Geheimen treffen müssen. Also gerade wenn man nach China schaut, dann kann man sehen, dass seit fast 1000 Jahren werden Christen unterdrückt und verfolgt, und gleichzeitig ist China die am größten wachsende Kirche momentan, die am stärksten wächst. Das vierte Zeichen war das, vier Zeichen. Vier Zeichen, die unmittelbar nach Jesu Himmelfahrt besonders ihre Wirkung entfaltet haben und bis heute zu sehen sind. Das heißt, seit Jesu Himmelfahrt sind wir in der Endzeit. Die Rückkehr Jesu steht seitdem bevor. Und das muss man deutlich sagen. Wir leben so dahin, der Mensch lebt ja sowieso, als ob es ewig gehen würde. Das ist ganz klar, wir sind in der Endzeit. Das ist ganz klar, Advent heißt, wir warten auf das Kommen Jesu. Wörtlich, dass er wiederkommt, wie er es gesagt hat. Er wird Gericht halten. Auf die Wiederkunft warten wir. Die Zeichen, die Jesus hier nennt, die sind eindeutig. Die Welt neigt sich dem Ende zu. Aus menschlicher Sicht können wir sagen, da lässt er sich aber Zeit. Wir wissen, dass vor Gott ja es keine Zeit gibt. Und auch wenn das jetzt 2000 Jahre sind, ist es trotzdem wahr, die Welt neigt sich dem Ende zu und wartet auf Jesu Wiederkunft, vielleicht schon sehr bald. Er hat es den Jüngern nicht beantwortet, er beantwortet es uns nicht, weil wir vorbereitet sein sollen. Das dürfen wir nicht auf die leichte Schulter nehmen. Es kann jederzeit sein. Wir müssen vorbereitet sein. Unser Haus darf keine leere Hülle sein, wie ein schöner Tempel. Was tun? Was soll man damit tun? Wie soll man damit umgehen? Aber Jesus nennt auch hier in diesem Text vier Ermutigungen, vier Aufforderungen, ja, die uns ermutigen sollen. Erstens wird durch diese Geschichte klar, das Ende ist ja nicht so schrecklich, wenn man Christ ist. Das Ende ist am Ende ja ein toller Anfang. Jetzt die Rede Jesu, die hat seine Jünger bestimmt schockiert und kann uns auch ein schweres Herz machen. Es hört sich so nach Schwarzmalerei aus an. Aber Jesus malt wirklich nicht schwarz, sondern er malt seinen Jüngern, er malt auch für uns ins Bewusstsein, ja, weil ich komme, um Gottes neue Welt aufzurichten, wird eben alles Negative und alles Tödliche und alles, was ich gesagt habe, überwunden werden. Er will uns das Auge dafür öffnen, wir leben ja so, als ob das hier alles wäre. Aber das ist ja eigentlich gar nichts gegenüber dem, was uns verheißen ist. Weil ich komme, wird es endlich eine Welt ohne Leid geben, ohne Tod, ohne Schmerz, ohne Elend. Und weil ich eben diese neue Welt bringe, muss die alte Welt mit all diesen Zeichen vergehen. Irgendwie lebt es sich doch auch anders, wenn wir sagen, das ist ein Übergang, wir sind hier in einem Übergang. Das muss uns gar nicht so sehr ans Herz wachsen hier. Wir haben hier eine Aufgabe bekommen als seine Jünger, aber es ist ein Übergang ins wahre Leben mit Gott. Also man kann es vielleicht vergleichen mit unserer persönlichen Situation. Jeder von uns weiß, dass er sterben muss. Ja, aber man kann dem ausweichen und sagen, sei doch nicht so negativ, hab doch noch viele Jahre vor mir. Aber es ist einfach klar, eins ist klar, jeder von uns muss sterben. Aber ich habe den Trost, dass ich als Christ sagen kann, ich sterbe, um danach mit Jesus aufzuerstehen zu einem neuen Leben, wo all das, was mein Leben jetzt schwer und schmerzhaft macht, nicht mehr sein wird. Mein gebrechlicher Körper mit seinen Grenzen, Schmerzen, die viele haben, alles das wird nach der Auferstehung keine Rolle mehr spielen. Und von daher ist es dann auch gut, dass der Tempel abgerissen wird, dass das alte, gebrechliche, kaputte Leben ein Ende hat. Und so wird auch diese Welt ein Ende nehmen, damit all das Unheil, das Zerstörerische, das Kaputte, damit durch Jesus etwas neu wird, etwas Heiles und Schönes anfangen kann. Und deshalb ist das Ende nicht schrecklich, sondern in Wirklichkeit ist es ein Anfang. Jesus gibt uns mit, sehet zu, dass euch nicht jemand verführe. Sehet zu, das kommt ein paar Mal hier, sehet zu. Ja, das sagt, guck doch mal genau hin. Mach die Augen auf. Sehe zu. Jesus macht auch Mut hinzuschauen. Ja, vielleicht, dass wir sagen können, ja, nehmt doch diese Welt wahr als Schöpfung Gottes. Denn diese Welt ist Gottes Welt. Diese Welt verdient Beachtung. Ich denke auch immer, wenn wir unsere Aufgabe erledigen wollen, dass wir das Evangelium den Menschen bringen, müssen wir schon hinschauen. Das geht ja nicht durchs Wegschauen. Da müssen wir hinschauen. Wir sind aufgefordert, diese Welt zu beachten und zu achten, uns für sie einzusetzen. Ja, so mancher beim Umweltschutz sagt, warum sollen wir uns darum kümmern? Sowieso zu spät, oder? Klima ist erwärmt, Welt ist kaputt, Plastik in den Meeren. Was soll's? Ist nicht mehr zu machen. Aber diese Welt ist und bleibt Gottes Welt. Sie zu achten und zu beachten, und so haben wir, wie Luther sagen würde, bis heute Apfelbäume zu pflanzen, dass wir diese Schöpfung auch achten und würdigen. Und Jesus sagt, seht zu, nehmt genau wahr, was geschieht, und entdeckt dabei auch, wie vieles ist sehr leidvoll, schmerzhaft und ruft nach Erlösung. Ja, die Welt wartet auf eine Erlösung. Darum seht hin und entdeckt, wir brauchen Erlösung. Seht hin, der Heiland, der Erlöser kommt. Er wird kommen, um dem Ganzen ein Ende zu machen. Wenn Jesus dazu auffordert, hinzusehen, möchte er auch sagen, selbst wenn es so aussieht, als ob diese Welt ja verloren ist, sie gleitet Gott am Ende doch nicht aus den Händen. Gott ist und bleibt der Herr, auch dieser Welt. Und sie wird ein sinnvolles Ende haben. Jesus sagt, ich komme, ich werde kommen. Die Macht des Bösen, dieser Verfall, hat nicht das letzte Wort. Darum seht zu und erschrecket nicht, bleibt gelassen, seht zu und lasst euch nicht verführen. Auch von dieser Welt, von dem Glanz dieser Welt, wie es gemacht wurde. Seht genau hin, nehmt wahr, welche Menschen da eigentlich auftreten und so tun, als wären sie der Heilsbringer mit dem Glühwein und den Geschenken und was weiß ich was. Jesus ist hier sehr deutlich. Und er sagt ganz klar, viele werden kommen und sich als Messias ausgeben. Die nennen sich natürlich nicht Messias. Und es ist ja überall, die Welt bietet so viele tolle Lösungen an. Nennt sich nicht so, aber will verführen. Viele falsche Propheten werden auftreten. Und Jesus sagt uns, dass wir wachsam sein müssen. Dass wir immer wieder genau auf die Schrift hören müssen, damit wir die Geister unterscheiden können, die auf uns einprasseln. Um das wahrzunehmen, was in einem schönen, tollen Gewand daherkommt, aber nicht von Gott kommt. Also seht zu, dass euch nicht jemand verführe und erschrecket nicht. Das Dritte, was es sagt, ja, ihr müsst durchhalten, bleibt standhaft. Also, wenn er sagen muss, bleibt standhaft, dann weiß er ganz genau, dass er an den Christen gerüttelt wird. Es dürfen uns nicht wundern, dass an uns gerüttelt wird. Jesus ruft uns zu, bleibt standhaft. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig. Standhaft sein, das ist etwas ganz Realistisches, weil es bedeutet, dass es Angriffe gibt. Es gibt Gegner, es gibt Gegenwind. Und als Christen treffen wir nicht überall auf Gegenliebe. Im Gegenteil. Es gibt eben Zeiten und Situationen, da sind wir halt in der Minderheit. Da werden wir auch nicht ernst genommen. Da wird über Christen gelacht, belächelt. Ja, oder vielleicht ganz praktisch, werden sie von Beförderungen ausgeschlossen oder verleumdet. Oder je nach Land und Situation verfolgt, wie in China. Das kann uns nicht gefallen. Niemand gefällt es, wenn er ausgelacht wird oder verfolgt wird. Aber Jesus sagt, ihr müsst es ernst nehmen. Ihr müsst damit rechnen. Wenn ihr meine Botschaft ernst nimmt und die richtig lebt, wird euch das passieren. Das ist eine Realität. Christen sind am Ende nicht besser dran als Jesus selbst, der auch gemobbt und verlacht und gejagt, in seinem Fall auch getötet wurde. Jetzt haben wir ja das Glück, dass wir in einem Land leben, in einer Situation, hier auch als Gemeinde viele Jahrzehnte, ja, in der es ruhig ist, wo wir sehr froh sein dürfen, wo es uns als Christen gut geht. Aber auch da die Frage, wie lange das noch so geht, das ist auch keine Garantie. Jesus ist da ganz klar, wenn ihr als meine Nachfolger lebt, dann müsst ihr damit rechnen, dass es nicht leicht ist. Es kann kommen, dass Leute gegen euch aufstehen, dass es Gegenwind gibt, ja, vielleicht Verfolgung gibt. Und nun sagt Jesus, bleibt stehen, bleibt standhaft, harret aus bis ans Ende. Eigentlich sagt er, mit meinem Kreuz im Rücken könnt ihr stehen bleiben. Ihr könnt deshalb stehen bleiben, weil ihr wisst, am Ende, wenn diese Notzeit vorbei ist, werdet ihr gerettet werden. Die schwierigen Zeiten, die Christen durchmachen, das ist so wie Geburtswehen. Also so als Mann bin ich ganz froh, dass ich keine Kinder kriegen kann. Also ich war dabei bei der Geburt meiner Tochter und da habe ich Bewunderung für jede Frau, die das ja, durchlebt. Die Mütter, die wissen, dass Wehen sehr schmerzhaft sind. Aber am Ende, gucken wir es an, kommt was Tolles raus. Sind wir froh über das neue Leben. Am Ende steht neues Leben. Also wenn jemand als Christ unter Druck gerät, dann sagt Jesus, ja, denkt daran, Ist eigentlich so wie Geburtswehen. Am Ende steht, wenn du das durchlebst, wenn du durchhältst bis ans Ende, steht ein neues Leben. Am Ende steht diese neue Gemeinschaft, das ewige Leben mit Gott. Und dieses Wissen, das dürfen wir haben und deshalb lassen wir uns nicht umwerfen, auch wenn unser Glaube in die Mangel genommen wird, weil wir wissen, dass am Ende der Lohn steht. Bleibt standhaft. Jesus sagt, wer beharrt bis ans Ende, der wird selig. Und viertens, die vierte Ermutigung, hört und glaubt dem Evangelium. Es ist interessant, dass Jesus sagt, trotz dieser Zeit der Verfolgung, der Not des Evangeliums wird allen Völkern verkündigt. Und auch ihr, meine Jünger, braucht es, dass das Evangelium allen gesagt wird. Ja, wir brauchen es, dass uns regelmäßig das Evangelium, Gottes Wort, gesagt wird, dass wir sein Wort hören. Und gerade dann, wenn wir unter Druck geraten, gerade dann, wenn es darum geht, dass wir standhaft bleiben, brauchen wir Gottes Wort. Dieses Hören, Gott ist für mich, dieses Entdecken, Gott ist als Mensch, als Jesus Mensch geworden. Und er hat sich vorgestellt als Immanuel, Gott ist mit uns. Das ist ein Trost, den wir immer wieder brauchen. Und deshalb gilt gerade auch für uns in dieser Adventszeit, dass wir uns neu ausstrecken und wahrnehmen, ja, wir sind so geliebt, Gott ist es, der mich hält, der Sorge dafür trägt, dass ich stehen kann, auch wenn es schwierig wird, wenn Widrigkeiten gegen mich stehen und wenn ich nicht mehr weiß, wie es weitergeht. Evangelium hören und glauben, das heißt auch, dass ich dann von dieser Liebe Gottes geprägt werde und meinen Alltag gestalten kann. Jesus sagt, am Ende der Zeiten wird die Liebe in vielen erkalten. Die Missachtung von Gottes Geboten wird zunehmen. Es klingt so, als ob jemand eine Schlagzeile für heute geschrieben hätte. Das ist ja alles so lasch und so lau, wo Gott sagt, ich spuck sie lieber aus, wärst du lieber kalt. Gottes Gebote, die Bibel sagt es uns, die kann man in zwei Sätzen zusammenfassen. Liebe Gott, deinen Herrn von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Und wenn wir dieses Gebot ernst nehmen, dann klappt es. Aber wenn wir es nicht ernst nehmen, dann wird es erkalten. Und es hängt einfach zusammen. Darum sagt Jesus, hört auf das Evangelium, glaubt dieser Liebe Gottes und lasst euch prägen davon. Dann könnt ihr das nämlich weitergeben anderen Menschen. Und die Gemeinde wird gerade dann, wenn wir Gottes Gebote, wenn die Welt Gottes Gebote verachtet, die wird dann ein Ort sein, ja, wo man Gottes Liebe erleben kann und zu spüren ist und zu erfahren ist. Gerade dann, wie jetzt, wenn die Gesellschaft auseinanderbricht, weil sie Gottes Gebote nicht ernst nimmt, ja, da kann Gemeinde der Ort sein, wo Gottes Liebe zu erfahren ist. Geborgenheit in Gottes Verheißungen, wo die Leute merken, hier ist ein Ort, da gibt es etwas, was es sonst in der ganzen Welt nicht gibt. Das ist unsere Aufgabe. Das sollen wir ausstrahlen. Daran sollen wir erkannt werden. Das ist wichtig. Gerade in Leid- und Notzeiten sind Gemeinden oft gewachsen, weil sie sich an Gott geklammert haben, der sie hält, der sie trägt und dessen Liebe sie durchdringt und von daher ausstrahlt. Und ich empfinde auch, das ist unsere Aufgabe. Wir sind auch in einer Notzeit, dass wir uns an diese Verheißung klammern und dass wir das ausstrahlen. Dass wir nicht hier versinken in Selbstmitleid, sondern im Gegenteil. Dass wir ein Licht sind in diesem Advent, wo die Welt warten soll. Also Adventszeit ist also eine Zeit, das ist die Botschaft von Jesus, in der es nicht nur gemütlich zugeht, nicht nur kuschelig, sondern, ja, wie alles, was Gottes Wille ist, ernst ist. Ich würde mich freuen, wenn wir diesen Ernst in diese Tage tragen, wenn das an uns erkannt werden kann. Wir alle werden ja, keine Ahnung, Weihnachtsfeier, Familienfeier, wenn die Leute zusammenkommen, diese Herausforderung haben, dass wir nicht einfach nur den äußerlichen Tempel putzen und pflegen. Ja, die Botschaft ist nicht gemütlich, ist eine ernste Botschaft. Da will man ja schon gar nicht von Gericht reden, aber Jesus redet von Gericht und dem Ende. Was heißt Advent? Advent heißt, Jesus kommt. Advent heißt auch, Jesus kommt wieder, auch wenn das jetzt schon 2000 Jahre andauert. Und es kann jeden Tag sein. Und ich denke, die Zeichen deuten darauf hin. Ich persönlich denke, die Zeichen werden immer enger, die Jesus genannt hat. Diese Welt geht ihrem Ende entgegen. Und deshalb sagt Jesus, hört gut zu. Das Ende ist in Wirklichkeit ein neuer Anfang, damit wieder das Neues, Gutes entstehen kann. Seht zu, lasst euch nicht erschrecken, vor allem lasst euch nicht verführen. Zur Gemütlichkeit prasselndes Feuerkerzen, das verführt, lasst euch nicht verführen. Bleibt standhaft bei dem, worum es wirklich geht, die wirkliche Botschaft. Mit meinem Kreuz im Rücken könnt ihr gerade gehen und hört und glaubt dem Evangelium, das ist der Dreh- und Angelpunkt. Wenn wir wissen wollen, was Gott von uns will, dann nur in seinem Wort. Hört und glaubt dem Evangelium, sagt Jesus. Wir brauchen es immer wieder neu und lebt es, damit die Menschen Gottes Liebe an euch sehen und erfahren und Gemeinden zu dem Ort werden, wo Menschen Gott finden und gerne ihm begegnen. Das wollen wir auch sein, auch in dieser Adventszeit. Amen. Und ich bete noch mit uns. Ja, Vater, wir danken dir dafür, dass wir dein Wort haben dürfen, dass wir das Vorrecht haben, deinen Willen selbst lesen zu können, erfahren zu können. Und Vater, lass auch die Botschaft von heute Morgen uns ins Herz treffen, dass es ums Wirkliche, ums wahre Weihnachten geht, um dein Kommen. Wir danken dir dafür, dass du deinen Sohn auf diese Welt geschickt hast. Gib uns den Ernst, dass wir erkennen, wenn er kommt, dass er zum Gericht kommt. Auf dass wir in unserem Leben uns nach dir ausrichten, nach deinem Willen ausrichten. Ja, lass uns zunehmen in der Liebe untereinander und zu dir, dass die Welt an uns erkennen kann, was für ein Heiland du bist, welche Vergebung du schenkst, damit Menschen dich finden. Amen.